Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Männer mögen Autos und Frauen stehen auf Pink. Die Liste mit Klischees über die Geschlechter ist lang. Doch es gibt Menschen, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen wollen oder können. Der Grund dafür kann sowohl gesellschaftlich als auch biologisch sein. Wie das aussehen kann und welche Hürden es dabei gibt, darum soll es in der heutigen Sendung zum Thema Gender gehen. Mein Name ist Theresa Buß und ich begrüße euch ganz herzlich bei Micro Europa. Bei mir im Studio zu Gast ist Tiziana Drammes. Mit ihr spreche ich gleich über genderneutrale Erziehung. Unter anderem geht es um die Frage, warum es so wichtig ist, Kindern zu vermitteln, dass sie nicht klassischen Rollenbildern entsprechen müssen. Musikalisch starten wir jetzt mit einem Künstler, der für Akzeptanz und Toleranz steht. Welchen Stellenwert Selbstliebe für ihn hat, hören wir in seinem Lied Love on Myself von Felix Jähn zusammen mit dem britischen Sänger Calum Scott.
I've been looking in all the wrong places.
Mit Love on Myself. Wie das ist, wenn das Geschlecht anhand von Körpermerkmalen biologisch nicht eindeutig bestimmt werden kann, davon handelt der folgende Beitrag. Ein möglicher Anlaufpunkt für Betroffene ist die Beratungsstelle TTI in Ulm. Das steht für transsexuell, transgender und intersexuell. Tabea Siekle war für Mikroeuropa vor Ort und hat mit einer der dortigen GesprächspsychotherapeutInnen gesprochen.
Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Wer kennt sie nicht, die Regenbogenflagge? So bunt wie die Fahne, so vielfältig kann Geschlecht sein. Die Farben sind Symbol einer Bewegung, genannt LSBTTIQ. Der Sammelbegriff steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell und transgender sowie intersexuell und queer. Das Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg hat sich die Geschlechtervielfalt sprichwörtlich auf die Fahnen geschrieben.
Geschlecht ist etwas, was sehr, sehr viele Formen und Aspekte und Ausprägungsformen hat. Der Bundesverband intersexueller Menschen spricht von bis zu 2000 verschiedenen Geschlechtern, wenn man alle Aspekte berücksichtigt. Und da merkt man schon, dass wir uns mit Zweien uns sehr, sehr stark beschränken und gar nicht alles erfassen können.
Sagt Isabelle Melcher. Die Gesprächspsychotherapeutin arbeitet in der Beratungsstelle TTI in Ulm. Ein Projektangebot des baden-württembergischen Ministeriums für Soziales und Integration. Als Sprecherin des Landesnetzwerks LSB-TTIQ betreut sie außerdem Selbsthilfegruppen. Für alle, die sich im Schmelztiegel der Geschlechter nicht einordnen können oder wollen. An diese Personen richtet sich auch das Beratungsangebot. Eltern, Paare und natürlich die eigentlichen Betroffenen. Isabelle Melcher kümmert sich dabei um ganz verschiedene Fragen. Vom Coming-out bis zu Problemen im Elternhaus. Eines zeigen alle Anliegen. Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht.
Ich versuche es immer so zu erklären, dass man erst einmal sich überlegt, was für Aspekte hat Geschlecht oder Geschlechtlichkeit eigentlich. Und dann gibt es neben dem körperlichen Geschlecht auch noch das soziale, gesellschaftliche Geschlecht. Etwas, was ich immer als Ich-Geschlecht bezeichne, das Wissen über das eigene Geschlecht. Und im Bereich Trans ist es auch nicht unwichtig, dass es noch ein juristisches Geschlecht gibt, das an das Körpergeschlecht gekoppelt ist.
Im Falle einer Intersexualität ist das Geschlecht anhand der Genitalien und Körpermerkmale nicht eindeutig zu bestimmen. Etwa 8.000 bis 10.000 Menschen des dritten Geschlechts leben aktuell in Deutschland. Für unsere Gesellschaft ist die klare Einteilung in Mann und Frau wichtig. Diese binäre Struktur zu durchbrechen, gestaltet sich schwierig. Das zeigt sich dem neugeborenen Mitglied unserer Gesellschaft teilweise schon am Tag seiner Geburt.
Sehr, sehr lang war es auch gang und gäbe und es ist auch heute noch immer wieder der Fall, dass intersexuelle Kinder bei der Geburt zu einem Geschlecht hin operiert wurden, wenn es eine körperliche Form der Intersexualität war. Sehr, sehr lang wurde das dann getan oder damit getan, dass man argumentiert hat, es fällt den Kindern angeblich leichter, was ich gleich negieren würde, und es ist auch für die Eltern leichter. Es gab keine medizinische Indikation, also keinen medizinischen Grund. Das hatte zur Folge, dass eine Zuschreibung getätigt wurde, ohne das Wissen, wie sich die geschlechtliche Identität des Kindes im sozialen Bereich später entwickelt oder ausprägt.
Eines muss den Eltern klar sein. Ein operativer Eingriff ist immer auch ein Eingriff in das zukünftige Leben ihres Kindes. Transparenz und Offenheit sind entscheidend.
Ich hatte auch mal eine Klientin, die zum Eintritt in die Pubertät dann angefangen hat oder anfangen musste, tatsächlich durch die Eltern unterstützt, Hormone zu nehmen, damit die Pubertät ausgelöst wurde, also eine hormonelle Form der Intersexualität. Durch die Eltern wurde das lang als Vitamine verkauft oder als Nahrungsergänzungsmittel, bis sie es irgendwann selbst herausgekriegt hat im jugendlichen Alter, dann angefangen hat, Fragen zu stellen und erst dann für sich bemerkt hat, oh, das ist bei anderen ja nicht so. Warum ist das bei mir so? Was ist denn dann mit mir? Also es ist schon so eine Art, ja, ich fühle mich um meine Entscheidung betrogen, bei sehr vielen mit dabei.
Die Eltern, die in die Beratung kommen, sind meistens nicht das Problem. Hilfe bräuchten vor allem jene, die nicht erscheinen, die verdrängen, die das selbstbestimmte Geschlecht ihres Kindes nicht akzeptieren können. Isabelle Melcher kennt die elterlichen Ängste, Zweifel und Sorgen.
Generell dieser Gedanke, mein Kind wird das auf diesem Weg nicht leicht haben, der spielt oft eine Rolle. Und zwar sowohl im Inter- wie im Trans-Bereich. Das heißt, da kommt einiges auf mein Kind zu, eben in einer noch binären Gesellschaft. Eben nicht diesem binären Bild zu entsprechen. Immer mal wieder spielt bei Eltern auch dieser Gedanke, habe ich irgendwas falsch gemacht, eine Rolle, wo man total einfach sagen kann, nein, wir hatten es ja, das Ich-Geschlecht ist etwas Gegebenes, was soll ich denn da falsch gemacht haben? Aber dieser Gedanke ist schon da oder auch hätte ich es früher merken sollen oder was kann ich jetzt tun, dass es meinem Kind gut geht?
Diese Fragen beschäftigten auch Isabelle Melchers eigene Eltern. Die Therapeutin ist selbst keinen einfachen Weg gegangen. Sie wurde als Junge geboren. Alle Beraterinnen der Beratungsstelle haben einen inter- oder transsexuellen Hintergrund. Die Mitbetroffenheit hilft im Umgang mit Klienten und schafft Vertrauen. Isabelle Melchers Transition liegt 20 Jahre zurück. Schon von Kindesbeinen an wusste sie, dass sie anders war als die anderen Jungs.
Ich kann mich das erste Mal erinnern, als ich mit diesem Begriff konfrontiert war. Das war bei einem Schulausflug in die nächstgrößere Bibliothek. Und dort habe ich das erste Mal im Regal ein Buch über Transsexualität gesehen, habe das dann so ganz heimlich rausgenommen, mich hinterm Regal versteckt und das erste Mal darüber gelesen. Und da auch wirklich erstmal einen Begriff für mich gehabt und auch bemerkt, es gibt noch andere, denen geht es genauso. Du bist damit nämlich doch nicht allein und das habe ich sehr lange gedacht.
Heutzutage ist die Frage der Geschlechtlichkeit zumindest kein Tabuthema mehr. Das ist auch in der Politik angekommen. Seit diesem Jahr gibt es im Geburtenregister neben männlich, weiblich auch die Eintragung divers. In anderen Ländern werden inter- oder transsexuelle Menschen verfolgt. Sie sind deswegen Gewalt oder sogar dem Tod ausgesetzt. Einige von ihnen flüchten und landen bei Isabel Melcher in der Beratungsstelle. Doch egal ob aus Syrien, Uganda oder Deutschland, das Recht auf ein Leben in Selbstbestimmtheit haben sie alle.
Einer meiner Lieblingssprüche ist, ihr müsst nicht so arrogant werden wie ich, aber so stolz wäre schon ganz gut. Und das wünsche ich auch allen Jugendlichen und auch den Erwachsenen, diesen Mut auch mit dem Stolz zu verbinden und zu sagen, das ist kein leichter Weg, aber ich kann das schaffen. Und jeder Mensch hat das Recht, so glücklich und selbstbestimmt wie möglich zu leben. Und das ist es auch wert, dafür zu kämpfen. Und ja, das hoffe ich einfach, dass nicht nur ich, sondern wir mit unserer Gruppe, wir insgesamt im Netzwerk, aber auch wir in der Gesellschaft, Jugendlichen und Erwachsene mitgeben können. Dieses, du bist gut, wie du bist und sei stolz, wie du bist. Das finde ich super wichtig.
Ein Beitrag von Tabea Siekle über die Definition von LSBTTIQ, der Vielfalt von Geschlecht und ihre Besonderheiten. Hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bevor ich euch gleich unseren Studiogast vorstellen darf, hören wir erst noch etwas Musik mit Man I Feel Like a Woman von Shania Twain. Ein Song über die Freiheit, das tun zu können, was Frau möchte. Zuerst hören wir jedoch Moonshiner von Bob Dylan.
I've been a moonshiner for 17 long years. I've spent all my money on whiskey and beer. I go to some hollow and sit up my still. And if whiskey don't kill me, and I don't know what will. Go to some bar room and drink with my friends, where the women can't follow and see what I spend. God bless them pretty women, I wish they was mine. Their breath is as sweet as the dew on the vine. let me eat when I'm hungry. Let me drink when I'm dry. Dollars when I'm hard up. Religion when I die. The whole world's a bottle and life's but a dram. When a bottle gets empty, it sure ain't worth a damn.
Let's go, girls.
Jetzt freue ich mich, einen ganz besonderen Gast hier im Studio begrüßen zu dürfen, Tiziana Drammes. Sie ist ausgebildete Erzieherin im Kindergarten Der Kleine Brenz in Reutlingen und spricht jetzt mit mir über ihre Erfahrungen zum Thema Gender und genderneutrale Erziehung im Kindergarten. Hallo Tiziana, schön, dass du da bist.
Hallihallo.
Du bist ja seit 2 Jahren fertig ausgebildete Erzieherin. War das Thema Gender und Genderrollen auch irgendwie Teil deiner Ausbildung?
Es war auf jeden Fall Teil, aber erstaunlicherweise nur ganz kurz, ehrlich gesagt. Nur eine kleine Unterrichtseinheit hatten wir dazu.
Kannst du dich noch daran erinnern, um was es da ging, also was ihr besprochen habt?
Da ging es eher um die eigene Haltung zum Thema Gender und sich darüber bewusst zu machen, wie man dazu steht und was man persönlich denkt, wie man das im Kindergarten in der Praxis umsetzen kann. Aber wirkliche Tipps für die Praxis oder so gab es da jetzt nicht.
Das heißt, hättest du dir gewünscht, dass es irgendwie ausführlicher behandelt worden wäre?
Ja, eigentlich schon, weil ich es ein ganz wichtiges Thema finde.
Okay. Und merkst du jetzt vielleicht, du bist seit 2 Jahren fertig, merkst du einen Unterschied zwischen der Ausbildung, die du hattest und den Kollegen, die vielleicht schon seit 20 Jahren fertig sind mit der Ausbildung?
Auf jeden Fall natürlich, die haben viel mehr praktische Erfahrungen wie ich. Ich finde es aber auch ganz interessant zu sehen, dass ich einfach dieses neuere Wissen in Anführungszeichen frischer, also das ist einfach frischer, die Theorie bei mir ist einfach noch frischer und das in Verbindung klappt ganz gut. Also ich kann so theoretische Impulse geben und die überlegen sich dann, wie man das in der Praxis gut umsetzen kann.
Und in Bezug auf Gender, fällt dir da irgendwie was ein, dass du irgendwie denkst, da gehst du anders mit um, weil du einfach noch frischer irgendwie aus der Schule kommst als deine älteren Kollegen und Kolleginnen?
Ich glaube, ich achte mehr drauf, habe ich manchmal das Gefühl. Auch wenn wir in Teamsitzungen darüber sprechen, vielleicht weil es mir persönlich auch einfach wichtig ist, habe ich das Gefühl, dass ich mehr drauf achte als jetzt die Kolleginnen, die schon länger im Beruf sind.
Okay, und warum ist das Thema Gender dir denn im Kindergarten besonders wichtig?
Ich finde, wir Erzieherinnen können die Kinder in Anführungszeichen, oder nicht in Anführungszeichen, also wir können die auf einem ganz wichtigen Weg begleiten und wir können auch wahnsinnig viel richtig oder falsch machen. Und ich finde, das ist so ein Bereich, wo man nichts falsch machen sollte, wo man einfach lassen sollte, laufen lassen sollte und gucken kann, was passiert und wie es sich entwickelt.
Das heißt, du meinst, als Erzieherin hast du eine ganz große Verantwortung auch eben, was Gender bei Kindern oder deinen Kindern im Kindergarten angeht?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann danke dir schon mal für diesen kurzen Einblick. Nach dem Lied Dance Away von Bryan Ferry reden wir nochmal genauer über das Konzept von deinem Kindergarten. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Tiziana, du, in deinem Kindergarten gibt es ein offenes Konzept in Bezug auf Gender. Was bedeutet es denn oder wie sieht es aus?
Wir wollen den Kindern einfach die Möglichkeit geben, aus ihrer Rolle fallen zu dürfen. Also nicht dieses strikte, du bist ein Mädchen, du darfst nur diese typischen Mädchensachen machen, was auch immer das jetzt in dem Fall ist. Oder du bist ein Junge, du darfst nur diese typischen Jungensachen machen.
Okay, und weißt du, wie das entstanden ist? Also wer hat das initiiert?
Bei uns im Kindergarten jetzt generell. Ja. Da hat sich ganz viel dadurch geregelt, dass wir, oder geklärt, dadurch, dass wir eine neue Leitung bekommen haben vor knapp 2 Jahren. Ganz, ganz toller Mensch, die wahnsinnig viel reflektiert und zu uns in den Kindergarten gekommen ist und einfach mit neuen Augen nochmal geguckt hat. Also man merkt einfach, sie kam neu dazu und dieses, was wir halt gemacht haben, weil es schon immer so war, gar nicht reflektiert in dem Moment, haben wir halt nochmal von vorne angefangen zu reflektieren und haben dann gemerkt, okay, an den und den Punkten müssen wir arbeiten und da war Gender auch ein Fall.
Und wie hat sie das angesprochen?
Ganz offen im Team. Also wir haben jeden Mittwoch eine Teamsitzung und wir haben auch von Anfang an gesagt, sobald dir was auffällt, liebend gerne, wir sind alle wahnsinnig dafür, ständig zu reflektieren und auch zu diskutieren. Das war auch ein Riesendiskussionspunkt bei uns im Kindergarten und ich finde, wir haben das ganz gut hingekriegt und auch geregelt.
Das heißt, wie waren die Einstellungen der Erzieher und Erzieherinnen untereinander zu dem Thema? Waren da alle also eigentlich einer Meinung nachher oder wie seid ihr da reingegangen, die Situation?
Also wir haben alle die gleiche Grundhaltung dem Thema gegenüber, sehen aber eine unterschiedliche Wichtigkeit. Also manchen Erzieherinnen, die sagen so, ja, es läuft halt im Alltag mit und entweder das wird halt gemacht oder nicht. Und dann gibt es auch welche, die sagen, okay, das ist ein wichtiges Thema, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wir brauchen einen konkreten Plan, wie wir das umsetzen im Alltag, in der Praxis.
Okay, und habt ihr auch Erzieher, also männliche Kollegen?
Nee, wir sind, also ich finde es schade, wir sind, also ich habe fünf tolle Kolleginnen, aber wir sind leider nur fünf Frauen, genau.
Okay, das heißt, da habt ihr nur eine weibliche Seite dazu. Würde mich eigentlich auch mal interessieren, wie Männer sowas auch sehen und wie die das Thema auch wahrnehmen, ne? Ist ja schon eine andere Seite, die da vielleicht noch mit reinspielt.
Ich fände es total interessant und ich glaube, es wäre auch echt wichtig. Und es würden nochmal ganz neue Gesichtspunkte in so eine Diskussion, glaube ich, einfließen.
Ja, das glaube ich auch. Das heißt, wie sieht denn die praktische Umsetzung dann bei euch aus?
Also ich finde, das merkt man in so vielen Kleinigkeiten. Das sind so Sachen wie unsere Puppenecke. Rollenspielbereich ist ein ganz beliebter Bereich im Kindergarten. Und früher hat es unsere alte Leitung nicht so gern gesehen, wenn zum Beispiel die Jungs Kleider getragen haben. Ich bin in den Kindergarten gekommen, ich war total schockiert, weil ich mir denke, hä, warum? Ein rosa glitzerndes Kleid ist ja auch für Jungs was Schönes. Das ist
generell schön.
Das ist genau was total Besonderes und es hat einen besonderen Stoff. Und ja, das sind einfach so Dinge, an so Sachen arbeiten wir schon. Jeder darf das anziehen, was er anziehen möchte. Jeder darf mit den Farben malen, die ihm gefallen. Und dann hört man es auch von den Kindern öfters mal, hey, das ist aber eine Mädchenfarbe und du hast ja ein rosa T-Shirt an. Und dann versuchen wir das einfach aufzugreifen und sagen, ja, was ist denn daran schlimm? Das ist doch auch eine schöne Farbe. Und ich mag auch wahnsinnig gerne blau und ich bin in dem Fall ein Mädchen und das ist eine Jungfarbe für euch. Genau.
Ja, du hast jetzt Puppen und Verkleidungssachen angesprochen. Habt ihr denn auch so wirklich genderneutrale Spielsachen oder sagt ihr einfach eben, wir wollen diese stereotypen Rollenbilder aufbrechen? Das heißt eben, dass auch Jungen sich verkleiden können und Mädchen auch Bauarbeiterin sein können und so. Oder habt ihr eben auch so wirklich neutrale Spielsachen, die versuchen eben diese Stereotype mal komplett rauszulassen?
Wir haben eigentlich alles. Wir haben diese totalen Stereotypen. Bauarbeiter, Feuerwehrmann, Polizist, Prinzessin, keine Ahnung, Mama mit Babytragetasche. Aber wir versuchen auch zum Beispiel so Sachen wie Ärzte, das sind Kittel, das sind Sachen, die können Männer und Frauen tragen, die tragen Männer und Frauen gleich. Und da kann es dann jedes Kind tragen, ohne direkt in eine Rolle gezwängt zu werden.
Das heißt, ihr stellt neutrales Spielzeug auf jeden Fall für die Kinder zur Verfügung. Habt ihr denn auch eine gezielte Aufklärung über Genderstereotype? Also redet ihr auch mit den Kindern irgendwie drüber oder versucht es zu vermitteln?
Also wir versuchen es gerade in so Situationen wie Morgenkreisen, wenn da irgendwelche Themen aufkommen oder auch, wenn sowas kommt, wie der hat ein rosanes T-Shirt und dann fängt so ein leichtes Mobbing in Anführungszeichen an. Da versuchen wir auf jeden Fall reinzugehen. Aber ich finde, wenn man diesem Thema einen zu großen Raum gibt, dann ist es auch dieses beim erhobenen Zeigefinger gucken, dass ja alles richtig läuft. Und das finde ich auch wieder dann zu viel des Guten.
Und dann wirkt sich vielleicht auch genau gegenteilig aus, ne?
Genau.
Okay, und Kinder imitieren ja auch sehr gerne, ne? Sie machen gern nach und suchen sich Vorbilder. Wie ist denn das für euch dann als Erzieher und Erzieherin? Ihr seid ja dann auch irgendwie eine Art Vorbild. Wie lebt ihr vielleicht Genderneutralität vor?
Das ist bei uns ganz unterschiedlich. Also da merkt man einfach auch, finde ich, ganz viel vom Alter her von unseren Erzieherinnen. Wir haben eine Erzieherin, also die Älteste bei uns ist gerade 56. Ich bin die Jüngste mit 22 und dazwischen ist so alles eigentlich geboten. Und man merkt einfach die persönliche Einstellung von jeder Erzieherin im Erziehungsstil, ganz klar. Das ist ja auch wichtig, weil man muss ja auch authentisch sein. Aber wir versuchen auf jeden Fall, also wir haben im Team darüber geredet, dass wir alle das Gleiche vermitteln wollen. Das wird halt unterschiedlich gemacht. Und es findet auch also eine unterschiedliche Wichtigkeit. Wie gesagt, mir ist es wichtig, ich achte darauf. Anderen ist es vielleicht nicht so wichtig, die achten weniger darauf.
Und du hast gesagt, dass jeder das anders wichtig nimmt oder anders umsetzt. Wie sind denn die unterschiedlichen Ansätze?
Also wie gesagt, eine Erzieherin sagt zum Beispiel, da muss man nicht drüber reden. Das ist halt, wie es ist. Und entweder der Junge will was anziehen oder halt nicht. Oder das Mädchen möchte was anziehen oder halt nicht. Und wenn darüber gelacht wird, dann ist es halt so. Und ich sehe das zum Beispiel total anders. Ich finde, man muss die Möglichkeit bieten. Und der das möchte, der darf. Und der das nicht möchte, der muss nicht. Aber wenn man die Möglichkeit gar nicht bietet und das auch gar nicht aufgreift im Alltag oder auch in bestimmten Situationen, kriegen die Kinder ja vielleicht oder wissen auch gar nicht, dass sie es dürfen. Weil zu Hause darf man es ja öfters auch mal nicht. Ja. Und dann ist es wichtig, dass wir dem Kindi ganz klar zeigen, hey, hier ist der Platz dafür, hier darfst du aus deiner Rolle fallen.
Glaubst du denn, dass Gender anerzogen ist oder angeboren?
Oh, schwierig. Ich glaube, teils, teils. Also ich glaube, dass Erziehung eine ganz große Rolle spielt. Zum Beispiel, wenn ein Baby auf die Welt kommt, das ist ein Mädchen, wird das Zimmer rosa gestrichen und es bekommt rosa Sachen an. Es ist ein Junge, das bekommt einen blauen Body und einen blauen Kinderwagen. Und wenn dann das nächste Kind ein Mädchen ist, wird alles gewechselt, weil ein Mädchen darf ja nicht blau tragen. Also ich glaube schon, dass es mit anerzogen ist, aber ich glaube auch, dass es einfach auch, ja, auch angeboren ist. Also ich glaube, das ist teils.
Ist vielleicht ja auch typabhängig, ne? Dass manche Mädchen andere Interessen haben als andere Mädchen wiederum und Jungs genauso. Aber wie alt sind denn die Kinder, die zu dir in den Kindergarten kommen?
Also wir nehmen Kinder ab 2,9 auf, das heißt 2 Jahre und 9 Monate, bis zum 6. Lebensjahr, außer es gibt ein Kind, das wurde zum Beispiel zurückgestellt. Es kann dann auch sein, dass es bis 6,5 oder 7 bei uns ist.
Okay, das heißt, wenn ein Kind mit 2,9 Jahren zu dir in die Gruppe kommt, hast du das Gefühl, dass Gender schon ziemlich viel festgesetzt ist da? Also ist es mit 3 Jahren vielleicht schon zu spät, das noch ein bisschen aufzulockern?
Ja, das sind so Kleinigkeiten wie die Hausschuhe. Also wir hatten mal ein Mädchen, das kam mit Fußballhausschuhen und da haben die ganzen anderen Mädels, die Älteren, gelacht. Und ich war so, hey, geht gar nicht, dem Mädchen gefällt Fußball, das ist doch total toll, warum darfst du keine Fußballschuhe tragen? Aber da hat man schon gemerkt und das Mädchen war dann total verunsichert und von dem Moment an wollte es neue Hausschuhe und da war es geregelt. Oder halt die Jungs, die dann fast alle die gleichen Cars-Schuhe oder so haben. Ich habe noch nie einen Junge mit Prinzessinnen-Schüchen gesehen.
Das heißt, glaubst du, Kinder was glaubst du, beeinflusst Kinder in ihrer Gender-Identitätsbildung?
Das Umfeld, also ganz klar das Umfeld, Eltern, Familie, Freunde und auch die Medien. Also was sie so sehen. Man sieht ja, in jedem Disney-Film haben alle Prinzessinnen diese tollen, schönen Kleider und die Männer halt zum Beispiel nie. Oder ja, das spielt auch alles eine Rolle.
Dann danke dir. Wir reden gleich weiter über die Reaktion der Kinder und Eltern über das Konzept. Aber vorher hören wir das Lied Lost Boy von Ruth B.
There was a time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon. Even sometimes he would go away too. Then one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me with the sweetest smile, told me he wanted to talk for a while. He said, Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. And ever since that day, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away home to lost boys like me, and lost boys like me are free. He sprinkled me in pixie dust and told me to believe, believe in him and believe in me. Together we will fly away in a cloud of green to your beautiful destiny. As we soared above the town that never loved me, I realized I finally had a family. Soon enough we reached Neverland. Peacefully my feet hit the sand. And ever since that day, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Peter Pan, Tinkerbell, Wendy, darling, even Captain Hook, you are my perfect storybook. Neverland, I love you so, you are now my home sweet home forever, a lost boy at last. And for always I will say, I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away from all of reality. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free.
Theresa Buß hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Tiziana, wir haben eben über Spielzeug in deinem Kindergarten gesprochen. Wie sind denn deine Erinnerungen an deine Kindheit und deine Spielzeuge? Mit was hast du gern gespielt?
Mit was habe ich gern gespielt? Ich war wahnsinnig gern draußen und ich habe Bälle geliebt. Ich habe alles, was mit Bällen zu tun hat, habe ich geliebt. Meine Eltern haben mir viele, ich weiß noch, wir hatten so einen ganz kleinen Basketball, den habe ich geliebt, weil der in meine Hand gepasst hat. Und der war ganz toll. Und passend zum Thema, ich habe Barbies oder so eigentlich nie wirklich gemocht. Das war nie so meins. Mussten wir aber auch Gott sei Dank nicht.
Ich glaube, bei mir war es so ähnlich. Ich habe auch mal nachgedacht und überlegt, wie war es bei mir früher. Ich habe teilweise mit Jungs da auf dem Bolzplatz rumgekickt, war der wildeste Kerl, in Anführungszeichen, wenn man es so sagen will. Und dann hatte ich aber auch wieder so super pink, Glitzer, Perlenset zum Armbänder selbst machen. Fand ich auch voll cool. Also ja, meine Eltern haben mir da auch eigentlich nie was versucht vorzugeben. Was mir aufgefallen ist, ich war letztens in einem Spielzeuggeschäft und es gab wirklich wie eine Grenze mit Klebeband auf dem Boden abgeklebt. Hier fängt jetzt der rosa-pinke Mädchenteil an und hier endet der blaue Jungenteil. Ja. Finde ich persönlich total schrecklich. Wie siehst du das?
Ich finde das total fragwürdig, weil wie soll sich dann in dem Moment ein Junge trauen? Also ja, so mutig sein in dem Moment, darüber zu laufen, während alle anderen Jungs vielleicht auf der anderen Seite sind und sich, keine Ahnung, die rosa Barbie mitzunehmen. Da wird ja von Anfang an gesagt, hey, das ist eigentlich kein Bereich für dich.
Ja, und vielleicht auch, was mir auch aufgefallen ist, auf den Verpackungen, da ist immer entweder ein Mädchen oder ein Junge drauf. Aber ja, wenn du, wie du gesagt hast, eine Barbie auch mal was für einen Jungen sein sollen, aber da nur Mädchen drauf sind, ist vielleicht auch nochmal schwieriger dann für Jungs sich zu trauen.
Ja. Auf jeden Fall.
Dann würde mich ja auch mal interessieren, wie haben denn die Kinder bei dir im Kindergarten auf das Konzept reagiert?
Also bei uns war, als die neue Leitung gekommen ist, ganz viel im Umbruch. Also wir haben die Räume umdekoriert, vor allem natürlich auch die Puppenecke, das war dann ein großer Teil und das ist einfach auch ein Teil, wo das Thema eine große Rolle spielt. Und ich finde, die Kinder sind offener geworden. Also Anfangs wurde da auch noch drüber gelacht. Hahaha, du hast ja ein Kleid an. Oder hey, du hast ja ein Polizei. Das ist eine Hose. Frauen müssen Röcke tragen. So. Und das hat sich jetzt eigentlich komplett gegeben. Und wir haben wirklich oft auch mal Jungsgruppen, die komplett in Kleidern spielen. Oder halt auch nicht. Und auch Mädchengruppen, die nur diese typischen Männerberufe in dem Fall nachspielen wollen oder halt auch nicht.
Und merkst du dann einen Unterschied zu den Neuankömmlingen, den 2,9-Jährigen und dann den Älteren, die schon jetzt 1, 2, 3 Jahre im Kindergarten sind?
Anfangs ja, weil ich hatte das Gefühl, dass die Kleinen offener waren, weil die halt neu gekommen sind und halt dieses Alte in dem Fall nicht gekannt haben. Und jetzt ist es eigentlich so, dass die Kleinen, die kommen, da genau einfach mitmachen, so wie sie halt wollen oder auch nicht.
Das heißt, einen großen Unterschied gibt es da gar nicht mehr so zwischen den Jahren oder zwischen den Altersstufen?
Finde ich echt nicht.
Und bekommst du irgendwie einen Unterschied mit, dass die Kinder sagen, oh, im Kindergarten, da ist das Spielen ganz anders oder das Kinderzimmer, die Spielecke ist ganz anders als jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause oder bei meinem besten Freund zu Hause, der vielleicht in einem anderen Kindergarten ist?
Das auf jeden Fall, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt unbedingt, also wir haben halt Dinge im Kindergarten, die es zu Hause nicht gibt. Einfach so ein Leuchttisch, das ist was ganz Besonderes, den kann man anstecken, mit schönen bunten Steinen draufbauen. Das sind einfach Sachen, die haben die Kinder zu Hause nicht. Ich glaube, das liegt jetzt aber nicht daran, weil wir darauf achten, dass es jetzt genderneutral oder so sein soll.
Okay. Ich habe während meiner Recherche eine ganz interessante Studie gefunden von Seth Stevens Davidowitz. Das ist ein US-amerikanischer Datenwissenschaftler. Und der hat Google-Suchanfragen von Eltern ausgewertet. Mhm. Also welche Sätze Eltern in Bezug auf ihre Kinder googeln. Und das Ergebnis war, dass bei Suchanfragen über ihre Söhne die Suchanfragen häufig auf die Intelligenz der Söhne ausgerichtet waren. Also wie intelligent ist mein Sohn oder ist mein Sohn unterdurchschnittlich begabt? Und bei den Töchtern aber war es viel mehr auf das Äußere ausgerichtet. Also ist meine Tochter hübsch, ist meine Tochter übergewichtig, untergewichtig? Fand ich ganz spannend. Das heißt, weil man da ja auch schon sieht, dass Geschlechterstereotype schon bei den Eltern anfangen, die ja eigentlich nur das Beste für ihre Kinder haben wollen. Wie haben die Eltern denn auf euer Konzept reagiert?
Also sie haben witzigerweise alle total offen und total begeistert reagiert. Und wir haben auch ganz viele Eltern, die wirklich hinter dem stehen und sagen, hey, wir finden das ein cooles Konzept. Wir finden, dass es genau das Richtige ist, dass wir das Kind nicht in eine Rolle drücken, sondern das Kind sich ausleben darf und gucken darf, wie fühle ich mich heute? Nach was ist es mir heute? Möchte ich heute Prinzessin sein oder Cowboy? Wir haben aber auch manche Eltern, die das dann auch so gesagt haben am Elternabend und alles ganz toll, aber dann völlig schockiert reagiert haben, wenn der Sohn ein Prinzessinnenkleid anhatte. Und dann kamen so Sachen wie, was, mein Sohn und ein Kleid? Und von dem Moment an hatte dieser Junge natürlich nie wieder ein Kleid an, weil der Papa so reagiert. Und wie soll man da dann noch sagen, hey, mir gefällt das aber? Weil wenn man so eine Reaktion auf sein Verhalten bekommt, das erschreckt natürlich. Gerade ein kleines Kind, das noch so abhängig von der Meinung der Eltern ist.
Und wie begründen die Eltern die Zustimmung oder Ablehnung?
Also da kamen wirklich auch schon so Sätze wie, ja, das ist doch homosexuell dann, halt anders ausgedrückt. Oder was soll das denn? Das ist doch überhaupt nicht typisch und das bringt doch auch dem Ding gar nichts und der muss später eh so und so werden. Also das ist dieses, die Angst vor dem Fremden, habe ich oft das Gefühl. Und auch die Angst, dass es das Kind dann verändern könnte.
Und ist das was, was ihr auch mit den Eltern kommunizieren müsst? Also, oder war das was, was sich so ergeben hat? Oder musstet ihr das gezielt den Eltern mitteilen, wie eure Einstellung zu dem Thema ist?
Nee, wir müssen das natürlich nicht. Wir haben ein QM-Handbuch, also Qualitätsmanagement. Das ist unser Konzept sozusagen, unsere Konzeption. Da steht drin, wie wir was machen, wie wir verschiedene Dinge gestalten, zum Beispiel auch Gender. Und da können die Eltern dann sozusagen nachfragen und nachlesen, wie wir das machen. Aber uns war das einfach ein Bedürfnis, mitzuteilen, wie wir das umsetzen wollen und was wir verändern wollen und vor allem auch warum, was der pädagogische Zweck dahinter ist.
Gibt es auch Eltern, die gezielt euren Kindergarten aussuchen, weil sie ihr mitbekommen haben, dass ihr so ein offenes Konzept habt?
Also wegen unserem offenen Konzept allgemein ja, jetzt nicht bezogen aufs Gender, sondern weil wir halt sagen, wir sind noch ein kleiner Kindergarten, wir vergrößern uns bald, aber es sind noch ein kleiner Kindergarten. Mit einem offenen Konzept ist es eher was Selteneres. Die meisten kleineren Kindergärten sind halb geschlossen oder geschlossen sogar.
Hast du irgendeine Geschichte, wo es positiv ausgegangen ist? Also irgendeine Story, wo dann die Eltern vielleicht am Anfang kritisch waren und dann aber im Laufe der Zeit so positiv dann sich gewandelt haben?
Ja, das war vor knapp einem Jahr. Da hatten wir auch einen Jungen und wie gesagt, wir haben zwei von diesen, also ein lilanes und ein rosanes Palettenglitzerkleid. Und das Kind war total begeistert und die Mama fand es auch gar nicht so schlimm. Der Papa war eher der so gesagt hat, muss das sein? Also er hat jetzt nicht völlig panisch reagiert in dem Fall, sondern eher so, ja, guck doch mal, ob dir nicht was anderes gefällt. Und das Kind ist aber ganz klar so, nö, ich finde das schön und ich ziehe das an. Und irgendwann hat es mir ganz stolz erzählt, also der Junge, dass er jetzt auch so ein Kleid zu Hause hat. Und da habe ich so gedacht, das ist genau das. Aber er hat natürlich auch ein Feuerwehr-Outfit zu Hause, weil sein Papa Feuerwehrmann ist, er total glücklich ist. Aber das fand ich auch so schön.
Ja, das ist echt schön, dass man vielleicht auch so Einstellungen auch ändern kann, ja, durch ein positives Beispiel. Kritische Stimmen sagen, dass das Geschlecht zur Identitätsbildung beiträgt. Und wenn das nämlich entzogen wird, kann es zu einer Krise kommen. Wie stehst du dazu?
Schwierig. Also ich finde, auf jeden Fall gehört das Geschlecht da dazu. Und es ist auch wichtig zu wissen, biologisch gesehen bin ich ein Mann, ja, oder eine Frau, ein Junge oder ein Mädchen. Und ich finde, es ist auch was, wo man stolz drauf sein kann, dass man Junge ist, dass man Mädchen ist. Aber man darf doch auch meiner Meinung nach trotzdem unterschiedliche Rollen ausprobieren und vielleicht merken, hey, aber ich bin ein Junge, der einfach gerne auch mal Mama spielt bei Mutter, Vater, Kind oder auch ein Mädchen, das einfach gerne auch mal Papa ist. Also ich finde es total wichtig und ich finde es ein bisschen, ja, schwierig.
Ja, wir merken gerade, wenn es um die Erziehung und das Wohl der eigenen Kinder geht, können die Meinungen ja doch ziemlich auseinandergehen, wie wir kennen konnten. Und bevor wir über Zukunftsmodelle in Deutschland und anderen Ländern reden, hören wir jetzt Superheroes von The Script.
Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. On his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it.
Fighting for it all your life. You've been struggling to make it struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
Hier sind wir wieder bei Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Heute bei mir im Studio ist Tiziana, die als Erzieherin in einem Kindergarten sich viel mit der Frage nach Gender und Genderrollen bei Kindern beschäftigt. Wir hatten es eben von einem positiven Beispiel. Wie motiviert dich das denn?
Ich finde es einfach schön, wenn man merkt, dass man nicht nur bei den Kindern ankommt und auch in den Kinderköpfen was verändern kann, sondern auch wirklich bei den Eltern und dadurch die Kinder profitieren und die Kinder halt dann sich selber finden dürfen und ausleben dürfen.
Hast du da irgendwie nochmal ein Beispiel für?
Wir hatten einen Junge, der wollte unbedingt Fingernägel lackiert haben und die Mama war strikt dagegen und ich habe es halt überhaupt nicht verstanden und konnte es auch nicht ganz nachvollziehen und bin mit der Mutter ins Gespräch gegangen und so ein paar Wochen später kam er dann mit komplett bunt lackierten Fingernägeln und war wirklich das glücklichste Kind überhaupt und die Mama, ja, das ist ja schon ganz schön, wenn man sieht, dass er so glücklich ist und seitdem darf er immer die Nägel lackiert haben und es ist gar kein Problem und er strahlt über beide Backen, wenn er reinkommt.
Ja, weil darauf kommt es ja wahrscheinlich letzten Endes an, dass ein Kind glücklich ist.
Das ist es.
Und den Eltern wahrscheinlich ja dann auch, wenn sie das sehen können.
Genau.
In Schweden habe ich auch recherchiert, da gibt es eine Vorschule, Egalia. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Egalia heißt die. Die hat nämlich komplett geschlechtsneutrale Erziehung. Und das heißt, die haben, das habe ich gesehen, so Roboter-Ballerinas zum Beispiel oder Spielzeug-LKWs mit Perlenketten so als Ladung. Also gezielte Vermischung von so Stereotypen Mädchen- und Jungspielzeugen. Glaubst du, so ein Konzept ist auch flächendeckend in Deutschland umsetzbar?
Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, es wäre schon umsetzbar. Ich finde aber auch das wieder fragwürdig, weil es ist so dieses andere Extrem. Also ich finde so diese Extremen immer schwierig. Ich finde, man sollte einfach gucken, dass beides Thema spielt. Diese typischen Rollen, in die man vielleicht auch mal gezwängt wird und dieses, ich darf aus der Rolle ausbrechen. Ich finde, beides gehört zur Identitätsentwicklung von Kindern dazu.
Ja, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, wenn man dann nur geschlechtsneutral hast, dann nimmt man ja auch wieder was weg den Kindern. Und, ja.
Und in der Gesellschaft ist halt auch einfach nicht so, noch nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal so sein wird. Das ist mal dahingestellt, aber ich finde, unser Beruf, unser Job ist es auch, die Kinder auf die Gesellschaft vorzubereiten und das gehört einfach auch dazu. Und schlussendlich geht es meiner Meinung nach einfach darum, dass wir jedes Kind als Individuum sehen und genau dahingehend fördern, was es gerade braucht, egal in welchem Bereich und wenn es auch im Genderbereich ist.
Das heißt, wie werden denn jetzt Mädchen zum Beispiel bei euch im Kindergarten behandelt von den anderen Kindern, die wirklich stereotyp mädchenhaft sind oder Jungs, die dann auch komplett stereotypt jungenhaft sind? Ist das dann ein Problem, wenn die anderen Kinder das ja eigentlich dann anders kennen?
Nee, überhaupt nicht. Also das finde ich bei uns im Kindergarten eigentlich ganz schön, dass wirklich im Großen und Ganzen jeder so sein darf, wie er ist und jeder akzeptiert wird. Nee, die Kinder sind da eigentlich überhaupt nicht, dass sie da einen Unterschied machen. Das sind eher wir Erwachsenen.
Mhm. Wir hatten es auch gerade von dem anderen Extrem in Schweden. Oder Schweden hat das Personalpronomen hen. Kennst du das?
Mhm.
Das ist eine Kombination aus han für er und hon für sie. Und durch das Pronomen wird es eben ermöglicht, dass Menschen auch eine Ansprache ohne eindeutige Geschlechtszuweisung haben. Ich habe gelesen, dass es auch in dem Kindergarten Egalia wird es auch teilweise verwendet. Siehst du das oder siehst du da ein Potenzial auch für deutsche Bildungseinrichtungen?
Finde ich persönlich auch wieder fragwürdig, weil ich finde, man kann stolz sein, dass man eine Frau ist oder dass man ein Mann ist oder ein Junge oder ein Mädchen. Und das ist das biologische Geschlecht in dem Fall. Als Kind ist es einfach auch so und da wurde auch meistens noch nichts geändert. Und ich finde es schön, dass man auch sagen kann, hey, ich bin ein Junge und ich bin ein Er und ich bin ein Mädchen und ich bin eine Sie.
Ich glaube, in den Kindergärten da haben die das auch teilweise verwendet. Wenn zum Beispiel ein Handwerker oder Handwerkerin kommt, haben sie dann hin gesagt, um einfach nicht so ein voreingestelltes Bild in den Köpfen der Kindern vorzubereiten. Also, dass wenn ein Handwerker oder Handwerkerin kommt, denkt man ja normal in Deutschland, hier ist ein Handwerker, ist ein Mann, ne? Und ich glaube, die haben das da auch genutzt, um das vorzubeugen. Was denkst du darüber?
Das finde ich eine ganz interessante Methode. Ich weiß noch nicht, wie das umsetzbar ist, weil diese Stereotypen, die hat man einfach im Kopf. Und wenn man die im Kindergarten nicht mitbekommt, bekommt man die von zu Hause mit oder sonst von irgendwo. Und ich finde, wenn wir so penibel auf alles achten, dann kriegt es einen viel zu großen Raum, den es gar nicht braucht.
Und wie sprecht ihr denn sowas an? Also Astronaut, Polizist ist ja erstmal so wahrscheinlich in der Großteil der Gesellschaft, also hat man ein männliches Vorstellungsbild. Wie macht ihr das?
da gibt es unterschiedliche Methoden, zum Beispiel Polizist, das ist ein super Thema. Wir hatten erst die Verkehrsschule da war ein Polizist und eine Polizistin da. Oder wir hatten das Thema Eishockey und dann war die Frage, spielen eigentlich auch Mädchen Eishockey von den Mädchen? Dürfen das Mädchen auch? Und dann haben wir eine Eishockeytrainerin und einen Eishockeytrainer eingeladen. Also wir versuchen immer, den Kindern zu zeigen, dass es beide Geschlechter gibt oder auch in Büchern dann zu lesen von Astronauten und Astronautinnen. Ja, genau. Ja. Astronautinnen. Dass wir einfach den Kindern zeigen, in jedem Beruf kann jeder vertreten sein, so wie es ihm gefällt und jeder darf dem nachgehen, was ihm gefällt.
Das heißt, sprecht ihr aber auch beide Versionen an? Also sagt ihr dann, es gibt Polizist und Polizistin oder sagt ihr oder achtet ihr da gar nicht so drauf? Also macht ihr in der Sprache nicht so einen Unterschied?
Muss ich ehrlich gesagt sagen, achte ich gar nicht so drauf. Das ist einfach, wie es in dem Moment halt ist. Weil ich glaube, wenn ich da zu arg drauf achte und zu, dann bin ich nicht mehr authentisch. Weil dann denke ich die ganze Zeit nach, was soll ich jetzt sagen? Und das macht dann in dem Moment, dann ist der Moment schon vorbei. Dann ist es schon zu spät. Und ich finde, bei Kindern sollte man in dem Moment reagieren und einfach so, wie man ist. Und dadurch, dass die Kinder ja auch wissen, wie wir dazu stehen, wissen die, glaube ich, auch, dass es im Großen und Ganzen in jedem Bereich beide Möglichkeiten gibt.
Ja, vor allem, wenn ihr denen auch immer ein Beispiel zeigt, also wenn Leute zu Besuch kommen, die eben auch beide Geschlechter eben ja, mitbringen.
Genau.
Dann vielleicht als abschließende Frage, welche Chancen siehst du durch das offene Konzept in Bezug auf Gender?
Oh, ich finde, das ist eine ganz große Chance, weil jedes Kind als Individuum dem nachgehen kann, was es in dem Moment braucht oder wo das Bedürfnis steckt. Und ich finde, wir fangen damit so kleinen Schritten in die richtige Richtung an. Und versuchen da recht früh einzugreifen und recht früh zu sagen, hey, lebt euch doch mal aus, macht mal, was ihr wollt und was euch gefällt. Und vielleicht geht es so im Lebensweg einfach so weiter und die Kinder können mehr hinter dem stehen, wer bin ich, was bin ich und warum bin ich, wie ich bin.
Würdest du dir wünschen, dass andere Kindergärten oder andere Bildungseinrichtungen danach ziehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ein ganz wichtiges Thema.
Das war eine eindeutige Antwort. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Mein Gast hier im Studio war Erzieherin Tiziana Drammes. Vielen Dank dir, Tiziana, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr spannend, sehr interessant. Ja, Technik hatte heute Aaron Geiger und Redaktion Nicolas Oehler. Wenn ihr noch immer nicht genug haben solltet von Mikro Europa, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, www.mikroeuropa.de oder unsere Instagram-Seite und Facebook-Seite. Mein Name ist Theresa Buß und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiedersehen. Thank you.